Hallihallo bei Rucksack und Curry. Wir sind Butch und Heike und wandern um die Welt. Hier geht's um staubige Trails, spannende Begegnungen und große Abenteuer. Schön, dass ihr dabei seid.
Heute wird es philosophisch, denn ich habe heute einen ganz außergewöhnlichen Gast eingeladen. Thayer Aboud ist Weitwanderer und zwar seit 2018 unterwegs. Er läuft vom Cap to Cape, so heißt seine Tour, also Norwegen nach Südafrika. Man merkt an seinen Gedanken und Erzählungen sofort, dass er viel Zeit hat, nachzudenken. Und das macht ihn zu einem extrem interessanten Gesprächspartner. Er läuft keine direkte Strecke. Also jeder andere würde sagen, das ist so weit, jetzt laufen wir mal den schnellsten Weg dorthin. Aber Ali, das ist sein Spitzname, läuft kreuz und quer. Er ist im Irak groß geworden, ist österreichischer Staatsbürger und war in seinem früheren Leben Bauingenieur. Hallihallo Ali, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich freue mich wirklich extrem.
Hallo lieber Heike, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr.
Hör mal, wo bist denn du gerade?
Ich bin gerade in Kroatien, in Istrien und mehr oder weniger am Meer, an der istrischen Küste in der Nähe von Orec.
Okay, und wo schläfst du heute Nacht? Du hast ja bestimmt irgendein Nachtlager.
Ja, wir haben Schlechtwetter hier. Und es gab vorhin kurz einen Orkan im Nachbardorf. Das hat ein paar Dächer abgedeckt.
Oh je.
Und als ich durchgegangen bin, hat sich jemand bei mir gemeldet, namens Goran. Goran ist auch mal zu Fuß gegangen von Petra in Jordanien bis nach Kroatien. Und er hat mich eingeladen, er kennt mich von meinen Reisen, er kennt mich von Facebook und Instagram und er wusste, dass ich in seiner Nähe bin, also hat er mich eingeladen.
Super, sowas ist natürlich immer genial.
Ja, definitiv.
Ja, freut mich für dich.
Dankeschön.
Also der Butch und ich, also mein Hund und ich, wir sind heute in der Slowakei und wir haben ein Hotelzimmer, weil es nämlich bei uns auch extrem beschissenes Wetter ist, ja. Ich habe eine Kurzvorstellung vorbereitet, also dass meine Hörer dich auch mal so ein bisschen kennenlernen. Und wie der Name schon sagt, kurz, wäre es klasse, wenn du einfach so kurze Antworten gibst.
Mache ich.
Bist du bereit?
Ja.
Wie viele Kilometer bist du bisher insgesamt gewandert?
Über 58.000 Kilometer.
Beeindruckend.
Dankeschön.
Dein Rucksackgewicht?
Etwa 18 Kilo.
Ganz schön viel.
Ja.
Wie viele Länder bist du bisher durchwandert?
Das hast du jetzt zu schnell gefragt. Ich müsste da in meinem Buch nachsehen. Es müssten an die insgesamt 36 Länder sein. Manche Länder habe ich öfter durchwandert. 36.
Du bist ja so ein Statistiker, ne? Du schreibst ja alles in dein Büchlein auf. Du weißt bestimmt, wie viel Paar Schuhe du bisher schon durchgelaufen bist, oder?
Also alle 4000 Kilometer ein Paar Schuhe. Das ist dann leicht dividierbar.
Das stimmt, ja.
58.000 also, dividiert durch 4.
Die halten bei dir wirklich 4000 Kilometer?
Ja, so plus, minus. Es sind aber 4000 Kilometer so im Schnitt.
Okay. Was war denn der heißeste Tag bisher?
56 Grad im Süden des Iraks in der Nähe von Basra.
Wow, das ist brutal.
Ja, definitiv. Es ist sehr schwer zu atmen. Nach zwei oder dreimal Luftaufnahme wird der Mund trocken. Und ich laufe mit einem Turban und ich habe meinen Turban komplett nass gemacht, sodass die Luft, die ich eingeatmet habe, etwas feuchter war. Und ich bin dann von einer Autowaschanlage zur anderen Autowaschanlage gegangen, habe gebeten, mich voll zu spritzen mit dem Wasser.
Ich hoffe, da waren einige.
Ja, es waren wirklich einige.
Kälteste Nacht?
Minus 10 Grad in Nähe von Leipzig in Pissen.
In Pissen, ist auch ein schöner Name.
Pissen, es heißt Pissen.
Das war Winter oder bist du da überrascht worden?
Nein, das war Winter.
Okay. Hast du ein Lieblingsland? Also von den Ländern, wo du durchgewandert bist?
Ja, Sizilien ist mein Lieblingsland.
Okay. Ich dachte mir schon, du sagst Italien, aber okay, noch spezifischer.
Es ist spezifischer. Ich liebe Italien, Sizilien am meisten. Ich liebe es so sehr, dass ich mal von meiner Wanderung Urlaub genommen habe und in Sizilien auf Wanderurlaub war.
Wo hast du den meisten Tee getrunken?
Ich glaube im Irak.
Ja, habe ich mir fast gedacht, ja. Welcher war dein wertvollster Fund am Straßenrand?
Ich habe mal Schmuck gefunden am Straßenrand.
Wo war das?
Auf Sizilien.
Ja, so was richtig Wertvolles?
Ja, definitiv. Es ist Weißgold gewesen und da war noch ein Feuerzeug, glaube ich, ein Dupont-Feuerzeug und ein paar Sachen waren da.
Jetzt Ernährung. Kochst du dir selber?
Nein. Wenn ich unterwegs bin in den Bergen, ich habe keinen Kocher bei mir. Ich nehme nur Dosen und das heißt Fischdosen meistens und kaufe mir Brot unterwegs. Und so ernähre ich mich. Oder ich gehe ins Restaurant.
Welche Frage, die du da draußen immer und immer wieder gestellt bekommst, kannst du mittlerweile nicht mehr hören?
Das sind so viele.
Ja, aber das ist bestimmt eine davon, die ganz besonders nervt.
Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie alle verdrängt. Aber es sind viele Fragen. Weißt du, wenn die Frage kommt, dann weiß ich es. Denk mir nicht schon wieder, bitte.
Ja.
Ich glaube, das war in Marokko während Covid-Zeit, als sie mich angehalten haben und mich gefragt, es gibt so eine Art Geheimpolizei, oder Touristenpolizei, die ist stets unterwegs und die beschützt die Touristen vor irgendwelchen Raubzügen oder so etwas ähnliches. Und wenn sie einen treffen, dann fragen sie immer, wie heißt du und woher kommst du? Und die haben gewusst, wer ich bin.
Klar.
Und jeder von ihnen hat mich gefragt, und wie heißt du? Und irgendwann einmal habe ich gesagt, ich heiße Johann, Franz Josef, habe ich gesagt. Und da hat er zu mir gesagt, nein, so heißt du nicht. Sag ich, genau. Dann weißt du meinen Namen.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Die Rekordkilometer pro Tag, das hast du doch bestimmt auch in deiner Statistik aufgeschrieben.
Ja, 94,85
Kilometer. 94 Kilometer.
Ja, 0,85.
Ja, das ist natürlich wichtig, ja klar, 0,85. Ja. Wo hast du das hingekriegt?
Das war im Rifgebirge in Marokko. Ich musste unbedingt nach, jetzt habe ich vergessen, wie die Stadt heißt, von wo mein Boot ausgegangen ist. Wo mein Flieger gegangen ist und ich musste es erreichen und musste vorher Covid-Test machen und ich wusste nicht, ob ich es erreichen würde oder nicht. Also bin ich am ersten Tag 72 Kilometer gegangen, dann habe ich übernachtet und als ich aufgewacht war, bin ich dann danach die 94,85 gegangen.
Nicht schlecht.
Danke.
Jetzt lieber Einladung, Hotel oder Zelt?
Also gerne Hotel, weil ich mich duschen kann. Am freiesten fühle ich mich aber im Zelt. Und zwar nicht am Campingplatz, sondern irgendwo im Wilden, in der Wildnis.
Klar, ja. Ja, das habe ich mir so gedacht, ja.
Ja.
Jetzt noch klassische Wanderwege, also so diese Vollkasko-Versicherung, Wanderwege, wo du also mehr oder weniger nur dem Schild hinterher rennst.
Hasse ich.
Oder lieber Teer. Ja, das habe ich mir
also
gedacht.
Also, ich suche mir meine Strecke selber aus. Ja?
Ja.
Ich sehe auch auf der Auto, ich war auch mal schon auf der Autobahn, ich war auf der Schnellstraße, ich war auf Nationalstraßen und ich war in den engsten Wege, Tierpfade, was auch immer, aber ich suche mir den Weg aus. Ich habe viele Weitwanderwege oder Kurzwanderwege, Rundwege durchkreuzt und überquert. Aber ich bin nie lange drauf gegangen. Da sind mir zu viele Leute drauf. Und ich glaube, wenn ich nur ein Pärchen sehe oder eine Person, dann weiche ich schon aus und mag nicht mehr dort gehen.
Vor 3 Jahren hast du mal eine Aussage getroffen, und zwar, ich möchte gar nicht ankommen.
Ja.
Ist das immer noch so?
Also ich möchte schon ankommen, aber es kann ruhig noch 10 Jahre dauern. Ja. Ich meine, wenn ich ankomme, dann ist die Reise zu Ende. Und dann ist die Reise gestorben. Und das will ich nicht. Als ich in Nordkap losgegangen bin, um nach Kapstadt zu gehen, habe ich gesagt, es sind 26.000 Kilometer und 3 Jahre. Ich bin nun seit 8 Jahren unterwegs, bin 42.000 Kilometer auf dieser Reise gegangen und habe immer noch 16.000 Kilometer vor mir und 3 Jahre, circa.
Und die 16.000 Kilometer auch nur, wenn du nicht wieder so viele Umwege läufst, ne?
Ja, das ist richtig, ja.
Ja. Weil nämlich unsere Hörer, also meine Hörer, die wissen ja noch gar nicht, dass du ja nicht den direkten Weg gelaufen bist, sondern also vom Nordkap zum Kap der Guten Hoffnung, sondern du bist ja 3-mal um den Kreis gelaufen.
Mehr oder weniger, ja.
Genau, das ist ja das Beeindruckende, ja. Und deshalb passt das ja auch mit dem, dass du gar nicht ankommen willst, ja.
Ja. Ich glaube, ich will nicht ankommen, stimmt nicht ganz so. Ich würde schon sehr gerne ankommen, um einen Abschluss zu haben. Aber es kann ruhig länger werden. Ich möchte links und rechts von meinem Weg noch was sehen. Ja, mein Problem ist nur, ich meandere zu gerne. Ja, das heißt, ich möchte ankommen, ich möchte nicht ankommen, ich möchte nicht, dass die Reise zu Ende ist. Manchmal denke ich mir, wenn ich gehe, ich kann ja ankommen und weitergehen.
Genau. Also du könntest ja, wenn du am Kap der Guten Hoffnung angekommen bist, naja, dann fliegst du halt nach Südamerika und läufst dann da weiter.
Zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Aber meine Reise heißt eben from Cap to Cape. Ja.
Klar. Ist schon klar, ja. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Und zwar hatte das Ganze ja einen Ursprung. Das gab ja einen Grund, warum du losgelaufen bist. Wenn mich nicht alles täuscht, war das 2012 und es ging um deine Schwester. Und es gibt da auch noch Clowns, die bei dir im Leben eine Rolle spielen. Erzähl uns doch mal davon.
Also es war 2013. Meine Schwester rief mich an und sagte zu mir, sie hätte Brustkrebs. Und sie glaubt nicht, dass sie es überleben wird. Und ich sagte zu ihr, es ist nicht der Krebs, der sie töten würde, sondern es sind ihre Gedanken. Und sie meinte, sie würde oder sie könne ihre Gedanken nicht verändern. Sie sieht nichts Positives darin. Und irgendwie damals, ich überlegte, was ich tun kann. Und ich wusste selbst nicht, was ich tun kann. Und irgendwie kam das Buch Tausend und eine Nacht mir in Händen. Und es geht bei dem Buch geht es darum, dass Scheherazade, eine Frau, überleben muss, denn ihr Mann, der Schah, Scharaya, jede Nacht eine Frau zu sich genommen hat und nach der Nacht hatte sie umgebracht. Und diese Frau hat es geschafft, 1001 Nacht zu überleben, bis er sie geheiratet hat. In diesen 1001 Nächten hat sie jeden Abend oder jede Nacht dem König eine Geschichte erzählt. Und sie hat mit ihm, glaube ich, 3 Kinder bekommen in dieser Zeit. Und ich denke mir, wow, das ist ja unglaublich. Ich muss meine Schwester Geschichten erzählen. Und dann überlebt sie. Aber wo soll ich die Geschichten hernehmen? Ein paar Tage später kam es dann so, dass ich ein Buch über den Jakobsweg in Händen bekommen habe. Und ich habe gesagt, wow, das ist toll, wenn ich den Weg gehen würde, könnte ich meiner Schwester jeden Tag eine Geschichte erzählen und ihr sagen, morgen erzähle ich dir den Rest. Und sie dadurch an mich binden, so dass sie nicht aufgibt, weil da eine Geschichte ist mit Fortsetzung, so etwas Ähnliches wie eine Serie, TV-Serie, ja, wo man gespannt vor dem Fernseher sitzt oder wartet, dass es morgen weitergeht. Und das habe ich dann tatsächlich so gemacht. Das Problem war nur, ich war nie sportlich. Und ich bin trotzdem jeden Tag gegangen, als ich in Santiago oder in Finisterre angekommen war, nach 102 Tagen, denn ich war von zu Hause gestartet, hatte ich einen Durchschnitt von über 32 Kilometer pro Tag. Und zwar von null weg. Und schlimm waren die ersten zwei Monate. Mein Körper musste sich verändern. Ich musste sportlich werden. Das heißt, ich habe jeden Tag trainiert, ja? Und wenn ich Schmerzen hatte, habe ich nicht aufgehört. Genau. Und ich hatte nicht aufgehört, denn ich dachte mir, meine Schwester kann auch nicht sagen, hey, ich mache mal eine Pause von meiner Krankheit. Und ich musste ihr eine Geschichte erzählen. Und so erzählte ich ihr jeden Tag eine Geschichte und nach 101 Geschichte am 102. Tag war ich angekommen. Und das war Anfang Dezember 2013. Und sie lud mich zu sich, sie lebt in Deutschland, sie lud mich damals ein zu sich zu einem Abendessen und sie hatte Freunde eingeladen und wir saßen alle gemeinsam und ich habe erzählt von meinem Weg. Sie haben Fragen gestellt und ich habe erzählt und dann kam mir so eine Geschichte in den Kopf, als ich in Südtirol irgendwo einen Berg hinunterging und dann über einen Fluss musste und auf der anderen Seite der nächste Berg. Und ich habe geflucht und ich war wütend, dass schon wieder da ein Berg war. Und als ich hinaufgegangen bin, sah ich den Himmel und vor lauter Wut habe ich hinaufgeschaut und gesagt, Alter, und wenn du es machst, dass meine Schwester überlebt und ich ohne Schmerzen und heil in Santiago ankomme, dann gehe ich nach Mekka. Und als ich das ausgesprochen hatte, habe ich gesehen, dass meine Schwester überlebt hat. Ich war schmerzensfrei und ich war angekommen. Also hat mir vorgespannt, dass ich habe verstanden, dass ich ein Versprechen gegeben habe. Und ich habe es gelernt als Kind, wenn du irgendjemandem etwas versprichst, dann halte auch dein Wort. 8 Monate später hatte ich meinen Job gekündigt. Ich habe jemand eingestellt, der meinen Job machen kann. Ich habe meine Schulden bezahlt. Ich habe alles geklärt, Testament geschrieben und dann Geld auf den Tisch gelegt und habe gesagt, und dort, wo ich fahle, dort begräbt ihr mich. Niemand bringt mich heim. Und habe sie alle geküsst und bin losmarschiert nach Mekka. Und die Reise war 8670 Kilometer lang und ich ging sie in 10 Monaten. Und als ich zurückgekommen bin, ich bin zurückgeflogen. Und ich kann mich an diese 6 Stunden ganz und gar nicht erinnern. Aber ich kann mich an jeden Tag meiner Reise erinnern, die ich zu Fuß tat. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich wieder zurück in Graz war, ich muss mein Leben verändern. Das Allererste, was passiert war, ich habe mich oder meine Freundin hat sich von mir getrennt. Ich bin zur Universität gegangen, habe nochmal 2 Jahre studiert. Ich habe eine Firma gegründet und habe mein Leben neu aufgebaut. 2017 habe ich eine kurze Wanderung gemacht in Iran, über 500 Kilometer. Und als ich zurückgekommen bin, wusste ich, ich bin unglücklich in dem, was ich tue. Denn ich habe verstanden, dass das Gehen mich glücklich macht und nicht das Leben in der Zivilisation, in der Gemeinschaft. Ja, dieses in der Früh aufstehen, arbeiten gehen, am Abend nach Hause kommen, schlafen gehen und am nächsten Tag das Gleiche. Ja, und am Montag bereits am auf das Wochenende zu warten und glücklich bin ich.
Oder auf die Ferien.
Ja, genau, auf den Urlaub. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist alles nicht meins. Ich will glücklich sein, denn das ist im Endeffekt das, was wir alle suchen. Zumindest ich gesucht habe. Und meine Antwort war auf diese Frage, du musst gehen. Also habe ich auf die Weltkarte geschaut und habe gesagt, okay, ich bin Asien von Westen nach Osten gegangen, Europa von Westen nach Osten gegangen. Diesmal gehe ich Europa vom Norden nach Süden. Und als ich kalkuliert habe, bis nach Tarifa, also von Nordkap bis nach Tarifa, habe ich gemerkt, das sind ungefähr 10.000 Kilometer. Und wenn ich ein bisschen herummeander, dann sind das vielleicht 11.000 Kilometer. Das hatte ich schon mal gehabt. Ja, das dauert vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre und dann ist es vorbei. Und dann kehre ich wieder zurück. Und ich habe gesagt, nein, das ist mir zu kurz. Ich suche mir etwas anders aus und zwar länger. Und ich entdeckte Afrika direkt an Europa. Und ich habe gesagt, wow, wenn Europa einen nördlichsten Punkt hat, dann hat Afrika einen südlichsten Punkt. Und ich verbinde diese zwei Kontinente miteinander. Und habe in Google in Nordkap reingegeben und Kap Agulhas, das ist der südlichste Punkt in Afrika. Und tatsächlich, Google hat mir eine Strecke ausgesucht mit 26.000 Kilometern. Dann habe ich gesagt, super, das mache ich. Ja. Und zwei Monate später habe ich alles verkauft gehabt, hatte meine Firma liquidiert und habe mir Sachen gekauft zum Wandern und bin nach Nordkap geflogen. Das heißt nach Tromsø, von Tromsø nach Honningsvåg und mit Honningsvåg bin ich dann mit dem Bus zum Nordkap gefahren und bin dann dort gestartet. Und das war am 25. April 2018.
So, jetzt stehst du da oben am Nordkap. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so vorher auf die Karte geguckt hat und ja auch weiß, wie weit das alles ist, dass man da oben steht und denkt so, auweia, jetzt habe ich mir da aber was eingebrockt, ja? Oder wie standst du da oben und hast gedacht, jo, jetzt schauen wir mal, was da kommt? Oder wie waren denn die Gedankengänge?
Also, als ich am Nordkap war, im Nordkap gibt es einen Globus, ein riesiges Ding, ja? Das Erste, was mir in den Kopf geschossen hat, als ich das Ding gesehen habe, ist, da muss ich hinein, in den Globus, ja? Und bin tatsächlich raufgeklettert und habe mich in diese Kugel reingestellt. Und es ist eine große Metallkugel. Als ich da drin war, dachte ich mir, wow, das ist ja ein Gefängnis da drinnen. Und ich muss da hinaus in die Welt. Und ich dachte mir, wenn das mein Haus wäre, dann ist alles, was vor mir liegt, mein Garten. Und mein Garten ist so groß, dass ich ihn nicht alleine bestellen kann und pflegen kann. Und da leben so viele Menschen draußen. Und jetzt möchte ich hinausgehen und mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie für mich so lange, damals war ich glaube ich 54, dass Sie so lange für mich gesorgt haben. Und so mit diesem Gedanken bin ich von der Kugel hinuntergeklettert, habe meinen Rucksack auf den Rücken getan und bin losmarschiert.
Okay.
Ich habe.
Und das hat bis heute?
Das hat bis heute gehalten, ja, definitiv.
So denkst du heute noch?
Ich denke heute noch so.
Interessant. Jetzt bist du also da losgelaufen. Du hast also von Anfang an keinen einzigen Zweifel an der ganzen Sache gehabt?
Nein.
Du wusstest von Anfang an, du schaffst das.
Es ist gehen. Weißt du, solange ich mich bewege, komme ich irgendwo an. Wenn ich mich nicht bewege, erstarre ich. So quasi, wer rastet, der rostet. Unter diesem Motto. Und für mich ist es keine Aufgabe. Für mich ist es keine Aufgabe, nach Kap Agulhas oder nach Südafrika zu gehen. Für mich ist es keine Aufgabe. Das ist, für mich ist es eine Frage der Zeit und der Geschwindigkeit und der Strecke. Mehr ist es nicht.
Und was ist dann die Aufgabe?
glücklich zu sein. Ich habe erreicht, ich habe den Punkt erreicht. Wenn ich gehe, bin ich glücklich. Aber ich kann nicht im Kreis gehen, ich muss eine Strecke gehen.
Okay.
In meiner Philosophie ist, wenn du etwas bekommst, dann solltest du auch etwas geben. Und anfangs war es so, dass ich Geld gesammelt habe. Also ich schreibe Postkarten, ja, die verkaufe ich. Da steht die Tagesgeschichte drauf und die ich einst meiner Schwester erzählt habe. Ja, die schreibe ich jetzt auf einer Postkarte und verkaufe diese Postkarte. Und alles, was ich einnehme mit diesen Postkarten, die ich schreibe, 20% davon gingen am Anfang an die Krebshilfe des Landes, durch den ich gegangen bin. Das heißt, für Norwegen hatte ich Geld, für Dänemark war Geld da, für Deutschland, Holland. Und als ich dann in Belgien angekommen war, saß ich lange mit den Leuten von der Krebshilfe Belgiens zusammen. Und der Betrag, den ich hatte, war nicht so viel. Belgien ist klein. Ich ging, glaube ich, nur 10 Tage durch Belgien. Und was ich gesammelt hatte, waren 60 Euro, glaube ich, oder so. Und wir saßen 2,5 Stunden, ja, und zu dritt. Und ich denke mir, die Gehälter von den zwei Menschen, ja, in diesen 2,5 Stunden machen mehr aus als das, was ich gespendet habe, ja. Und ich habe sie dann gefragt, wie groß ist ihre jährliche Einnahme? Und das waren in hohen Millionensummen, ja. Und ich dachte mir, meine 60 Euro machen da gar nichts aus. Und ich möchte nicht, dass das einfach verpufft wird an irgendeinem Gehalt. Ich möchte, dass das irgendwo am Ende ankommt, denn das, was ich einnehme, viel zu wenig ist, ja. Und ich habe dann meine Freunde gefragt und einer von ihnen sagte, er wisse in Tansania Clowns, die einmal im Monat freiwillig in ein Krankenhaus gehen und mit den Kindern spielen. Und ich dachte, das ist cool, so etwas hatte ich mit meiner Schwester mehr oder weniger auch gemacht. Die unterstütze ich. Und seitdem habe ich 2 Clowns, die ich monatlich ein Gehalt bezahle, die in Krankenhäuser gehen und mit den Kindern spielen. 5 Tage die Woche. Meine Philosophie ist eben, wenn ich etwas nehme, dann muss ich auch etwas geben. Ja, damit die Waage stimmt. Denn ich bekomme am Weg so viel Hilfe und so viel Unterstützung, das kann ich alles zurückgeben.
Ja, ich finde das super. Also toll.
Danke.
Jetzt. Was gibt dir das Gehen?
Es ist eine gute Idee, eine gute Frage, entschuldige. Es gibt mir Freiheit. Es gibt mir den Glauben, dass ich tue, was ich möchte. Darf ich etwas philosophisch sein?
Natürlich, bist du. Ja, das ist ja deine Art. Ja, gerne.
Es ist eine Geschichte, die mir passiert ist. Als ich da von der Kugel herabgestiegen war und unterwegs war, dachte ich mir für ein paar Jahre, ich bin einer der freisten Menschen auf dieser Welt. Denn ich tue, was ich möchte. Einige Jahre später kam mir irgendwann einmal der Gedanke, du weißt es, wenn du gehst, schwirren deine Gedanken in allen Richtungen. Und manchmal kann man die Gedanken nicht kontrollieren. Und mir kam dann der Gedanke, dass ich an diesem Leben gebunden bin. Ergo bin ich nicht frei. Es ist nicht die absolute Freiheit. Und die eigentliche Freiheit wäre Suizid. Und ich sollte eines Besseren belehrt werden. Als ich in Marokko war und während der Covid-Zeit, musste ich Marokko per Flugzeug verlassen und bin nach Österreich geflogen damals. Und ich hatte so ein riesen Loch auf meiner Karte zwischen Marokko und Wien. Als ich in der Türkei angekommen war und Anfang Mesopotamien, ich habe den Euphrat überquert gehabt, wurde es sehr heiß, glaube ich. Es waren 48 Grad so. Und ich dachte, na, das ist mir viel zu heiß. Ich höre hier auf und das war erst im Juli. Und im August wird es dann schlimmer, über 50 Grad. Habe ich gedacht, na, das mache ich nicht. Ich fliege nach Europa zurück und gehe der Donau entlang, bis ich dann irgendwann einmal in Almeria ankomme. Und dann habe ich das Loch, das entstanden ist, durch Corona zugemacht. Ja, das kann Jahre dauern, das ist egal. So, und im ersten Jahr bin ich von Wien bis nach Donaueschingen gegangen, also der Donau entlang bis zur Quelle. Und bin dann von Donaueschingen zurückgeflogen in die Türkei, bin dann eine Strecke gegangen bis Südirak. Und als ich im Süden Irak war, mit den 56 Grad, bin ich dann zurückgeflogen. Und ich wollte nach Donaueschingen. Vorher war ich in Österreich und ich habe ein paar Freunde besucht und bin im Zug eingestiegen auf dem Weg nach Donaueschingen, um von Donaueschingen nach Barcelona zu gehen. Und während ich so fahre, blicke ich auf mein Handy, beziehungsweise ich suche ein Zimmer mit Booking in Donaueschingen und sehe, dass das Zimmer, das ich im Jahr zuvor hatte, das 30 Euro gekostet hatte, nun 120 Euro kostet. Und ich habe mir gedacht, ihr spinnt alle, ich nehme das Zimmer nicht. Mein Problem war nur, dass mein Zug um 23 Uhr irgendetwas angekommen wäre. Ja? Und ich habe mir gedacht, boah, das wird ganz schlimm. Also ein Zeltplatz irgendwo in der Wildnis mitten in der Nacht zu suchen, das ist nicht leicht. Ja? Er sagt, ist egal. Ich werde schauen, was der Weg bringen wird. Und wir sind gefahren, Wien, Linz und irgendwo zwischen Linz und Salzburg hat der Zug irgendwo angehalten, ein Mini-Bahnhof, wo mein Zug normalerweise nicht halten würde hier. Nach anderthalb Stunden circa sagte der Lokführer, es tut uns leid, wir hatten ein technisches Problem, aber die Reise geht gleich weiter. Und wir sind dann tatsächlich gefahren und als wir die deutsch-österreichische Grenze erreicht hatten, heißt es im Zug, bitte alle aussteigen, der Zug muss zurück nach Österreich fahren. Also sind wir alle ausgestiegen, gezwungenermaßen. Und in Deutschland musste ich noch über eine Stunde warten mit den anderen, die ausgestiegen sind, bis dann endlich der Zug nach München gekommen ist. Und als ich in München angekommen war, waren alle Züge, Regionalzüge, die nach Donaueschingen fahren, weg. Also bin ich zur Information gegangen. Und um die Situation zu klären, ich habe ein volles Ticket bezahlt. Und der Mann sagte zu mir, oh, an der Information, sagte, oh, Sie sind mit dem Selbstmörderzug gekommen. Sag ich, was heißt Selbstmörderzug? Sagte, ja, irgendwo in Österreich hat sich ein Typ vor den Zug geworfen und der Zug musste dann zurück, weil ein paar Stücke, die sie gesammelt haben, ein paar Stücke haben gefehlt und die klebten am Zug, also musste der Zug zurückfahren. Aber das ist für Sie kein Problem, geben Sie mir Ihr Fahrschein. Gab mir meinen Fahrschein, gab mir einen Stempel und sagte, morgen können Sie jeden Zug zeitungebunden nehmen und nach Donaueschingen fahren. Und es tut uns wahnsinnig leid, Sie bekommen von mir ein Voucher, ein Gutschein für ein Hotel mit Abendessen. Das Hotel war 150 Meter vom Bahnhof entfernt. Und in diesen 150 Metern kam der Selbstmordgedanke in den Kopf als absolute Freiheit. Und in Verbindung mit, ich habe profitiert durch einen Selbstmörder. Und nicht nur ich habe profitiert durch den Selbstmord dieses jungen Mannes, sondern noch viele andere Hunderte. Manche haben profitiert, manche haben etwas verloren, aber auf jeden Fall, dieser Selbstmord, diese freiwillige Tat, hat die Schicksale aller Mitreisenden verändert für diesen Tag. Ja?
Ja.
Und irgendwann mal ist mir bewusst geworden, dass ich hätte nicht profitieren dürfen, wenn das eine freiwillige Tat gewesen wäre. Also jetzt rein philosophisch betrachtet, ja? Und ich bin heute der Meinung, dass auch ein freiwilliger Tod kein freiwilliger Tod ist, sondern wir werden alle geboren mit unserem Schicksal, damit wir irgendetwas verändern, damit alles sich in seinen richtigen Platz hineinfügt. Ja? Ich bin ein Reisender geworden, nicht weil ich das wollte. Ich wollte niemals ein Geher werden. Ich war zufrieden mit meiner Arbeit, aber meine Schwester war es gewesen, der Krebs meiner Schwester ist es gewesen, der mich in das Gehen hineingeschubst hat. Genauso ist es. Ja? Du musst dir vorstellen, eines Tages, als ich gegangen war, habe ich meine Schwester angerufen und habe ihr zu ihr gesagt, Schwesterherz, hab vielen Dank, dass du Krebs bekommen hast, denn du hast mein Leben verändert.
Klar.
Ja? Seitdem sehe ich die Welt mit anderen Augen an. Und zwar, ich nehme herzlichst an, was mir das Leben gibt, und das, was ich bekomme, es ist reichlich. Und das ist eine gewisse Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit ist es, die mich glücklich macht.
Und diese Zufriedenheit, kommt die daher, weil du mehr oder weniger jeden Tag wie, ich sage jetzt mal, ein Gesetzesloser von A nach B läufst, oder diese Menschen, die du neu kennenlernst, oder weil du nicht diesen ewigen Takt hast von 8 bis 5 Uhr immer das Gleiche zu machen, aber im Endeffekt hast du ja auch eine Routine.
Natürlich habe ich eine Routine. Eine Routine, die nicht in einem Kreis stattfindet, sondern linear ist. Seitdem ich gehe, habe ich beinahe jedes Opernhaus und jedes Museum am Weg zwischen Norwegen und Maskat bzw. Westsahara gesehen, weil ich linear gelebt habe. Würde ich in einem Kreis leben, in einem Kreis leben, wo ich in steter Sicherheit bin, ja, sprich, ich habe ein Haus und ich habe einen Job und so weiter und so fort, ja, würde sich das Leben wiederholen. Das ist dieses sogenannte Hamsterrad, ja. Niemand ist zufrieden mit seinem Hamsterrad. Mein Hamsterrad ist eine Laufstrecke, ist eine Gerade. Ich stehe auf, gehe so viel ich möchte, komme dort an. Es sind tatsächlich kleine Punkte, die mein Glück auch bestätigen. Und zwar, ich erreiche jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe und auf die Karte schaue und einen Punkt setze, wo ich hingehen werde, ja, erreiche ich mein Ziel am Abend. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur 8 Mal in den 8 Jahren oder 9 Mal mein Ziel nicht erreicht. Ein Ziel zu erreichen im normalen Leben, im Hamsterrad, ist beinahe nicht möglich, weil man von so vielen anderen Menschen abhängig ist. Ich bin autark. Ich erreiche, was ich sage, weil niemand mir im Weg steht. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen.
Warum ist dir das so wichtig, dass du am Morgen eine Distanz dir schon vorher ausdenkst und sagst, also ich möchte in XY am Abend ankommen? Weil das ist ja schon auch schon wieder so ein bisschen freiheitseinschränkend, oder?
Nein,
weil ich sage jetzt mal, wenn du um 12 Uhr den Thomas an der Strecke getroffen hast und Thomas lädt dich zum Essen ein oder sogar zur Übernachtung, dann schaffst du dein Ziel ja auch nicht. Oder sagst du dann nein?
Ich sag nein. Oder Thomas kann mich gerne abholen an meinem Zielpunkt. Ich bin gerne sein Gast.
Ah, ja.
Ja. Aber er muss mich am nächsten Tag wieder dorthin bringen, wo er mich aufgenommen hat. Aber ich muss mein Ziel erreichen. Ziele zu erreichen macht ein Glücksgefühl, und das ist sehr wichtig.
Interessant.
Also für mich ist es wichtig. Ich habe etwas erreicht am Abend.
Lebst du eigentlich im Hier und Jetzt?
Nur.
Also du denkst jetzt nicht heute, oh, wenn ich jetzt schon in den, ich sage jetzt mal, im übernächsten Land wäre, dann wäre jetzt das Wetter besser oder da wären die Gebäude schöner oder die Leute wären freundlicher?
Nein, Ich konzentriere mich auf das,
Überhaupt
was vorhanden
nicht.
ist. Als ich jetzt in der Westsahara war, habe ich jeden Sturm genossen. Jeden Sandsturm, den ich bekommen habe, habe ich genossen. Es war eine Wohltat. Es ist etwas anders. Ich bin hier. Also genieße ich das, was vorhanden ist. In der Zukunft ist in einer Fantasie leben. Das ist nicht wahr, das ist nicht real, das ist nicht vorhanden. Und in der Vergangenheit zu leben, bringt auch gar nichts, weil es nicht mehr da ist. Aber ich bin gerade hier, in dieser Sekunde, an diesem Ort. Ja, da bin ich jetzt. Das erlebe ich jetzt. Da bin ich vollkommen.
Also du bist so in sich ruhend, dass du nie das Gefühl hast, du verpasst was, wenn du jetzt nicht heute woanders wärst.
Nein, ich bin sogar überall, wo ich mich gerade befinde, fühle ich mich zu Hause.
Das ist beeindruckend.
Ja.
Gibt es denn bei dir eine gewisse Rastlosigkeit? Also, dass du jetzt zum Beispiel sagst, also ich bin jetzt hier schon 2 Tage an dem Ort XY. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich morgen weiterziehe. Oder bist du eher so der Typ, der dann auch mal eine Woche oder 2 an einem Platz bleibt?
Es kommt darauf an, wo ich gerade bin. In welcher Stadt? Wenn sie groß genug ist, dann bleibe ich auch mal 10 Tage. Wenn sie klein ist und ich alles gesehen habe, dann gibt es nichts mehr zu sehen und ich ziehe weiter. Mir wird es, wenn ich eine Routine spüre, wenn ich ins selbe Kaffeehaus schon zweimal gegangen ist, dann habe ich ein Problem damit.
Warum?
Ich glaube, ich bin neue Geschichten süchtig geworden.
Dir wird's langweilig.
Nein, es ist keine Langeweile, sondern es gibt nichts Neues zu entdecken. Es ist nicht die Langeweile, es ist keine Langeweile. Eine Langeweile ist erst dann eine Langeweile, wenn du in diese Langeweile dich aufhältst. Bevor ich eine Langeweile gespürt habe, bin ich bereits aufgesprungen. Es ist keine Rastlosigkeit, sondern es geht darum, etwas Neues zu entdecken, anstatt etwas zu wiederholen.
Du kennst ja bestimmt diesen ewig immerkehrenden, fragenden Satz von den Leuten, die unser Leben nicht nachvollziehen können. Die sagen dann immer, ja, vor was rennst du denn weg?
Ich renne nicht von einem Punkt zum anderen. Ich renne nicht von Punkt zu Punkt weg, sondern ich gehe von einem Punkt zum anderen zu.
Ja, genau, das sage ich auch immer. Das ist auch immer meine Antwort.
Ja?
Ja, das ist ja auch so, ja.
Ja.
Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was Leute, die so ein Leben nicht leben, das verstehen die Leute nicht. Die denken immer, wir rennen von irgendwas weg.
Die Frage stellt sich, warum sagen Sie wegrennen? Weil Sie in dem Hamsterrad, von dem Hamsterrad wegrennen müssen. Also leben Sie in eine Zukunft, die Sie sich erträumen und die aber nie real wird. Mark Twain sagte eines Tages, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen. Ich habe aufgehört, Pläne zu machen. Ich weiß, ich komme irgendwann einmal in Cape Agulhas an, ja, aber ich mache keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, wo ich übermorgen sein werde, weil es nicht interessant ist.
Also,
Genau.
wo du heute Abend sein
Ganz
willst.
richtig. Es geht um heute Abend.
Ja,
Ja.
genau.
Das,
Und in die lange Distanz, das weißt du ja auch. Also der Endpunkt ist ja auch sicher. Alles dazwischen ist, weiß man nicht.
Genau so ist es. Es ist auch am Tag drin. Beispielsweise gestern, als ich losgegangen war, ja, war ich frisch und munter. Nach 5 Kilometer habe ich so eine Müdigkeit in mir gespürt, ja, dass ich die erste Pause gemacht habe. Nach 5 Kilometern mache ich nie eine Pause. Ja, bei Kilometer 12 legte ich mich hin und schlief über eine Stunde. Mitten im Gras, irgendwo und nirgendwo, auf irgendein Feld. Ja, und geworden sind es nur 16 Kilometer. Mein Plan war ein ganz anderer. Ja,
Also hast du es gestern
ich habe
nicht
es
geschafft?
gestern nicht geschafft, deswegen habe ich davon erzählt. Ja, dass ich meine Ziele immer erreiche, aber so und so viele Male habe ich mein Ziel nicht erreicht. Ja, und es hat mich daran erinnert, weil ich gestern so ein Ziel hatte, so ein nicht erreichtes Ziel. Ja, aber es hat, ich habe dir erzählt vorhin, dass sich Sachen fügen. Ich gehe nicht, weil ich gehen möchte, sondern weil das mein Schicksal ist. Ja, das ist so der Plan, der große Plan. Ich gehe, um irgendwo etwas, jemanden zu erreichen, um ihm vielleicht ein Wort zu geben. Mhm. Ja?
Dann bist du davon überzeugt.
Ich sehe es so.
Also die ganzen Begegnungen, die du jetzt in der ganzen langen Zeit hattest, das glaubst du schon, dass das irgendwie gesteuert wird? Also vom Universum oder
ja,
von Allah?
Genau,
oder,
nenn es, wie du möchtest. Ja? Das heißt, wenn du in den Supermarkt hineingehst, ja, und dir einen Apfel kaufst, ja, musst du den Apfel zurückverfolgen. Ja? Es gibt eine riesige Plantage irgendwo in Argentinien. Ja? In dieser Plantage hat jemand vor 20 Jahren einen Baum gepflanzt. Und es sind viele Äpfel gewachsen und viele Jahre vergangen. Und dann kam ein Arbeiter und pflückte Äpfel. Ja, und wir sagen, er markierte diesen Apfel durch irgendetwas. Ja? Und dieser Apfel und die anderen Äpfel aus dieser Serie, ja, wurden verpackt und die Äpfel kamen in den und die Kisten kamen in Containern und die Container wurden in aller Welt verschifft. Aber dieser eine Apfel, der ist für dich bestimmt. Der ist zu dir nach, wo bist du gerade? In der Slowakei. Der ist zu dir bis in die Slowakei gekommen. Du hättest diesen Apfel, ja, den du gekauft hast, wärst du in Deutschland geblieben und wärst du im Hamsterrad geblieben, wenn ich das Wort so nennen darf, ja, dann würdest du nicht zu diesem Apfel kommen. Aber dieser Apfel ist für dich bestimmt. Der Beweis dafür ist, du hast ihn gegessen und kein anderer.
Gut, aber es hätte ja keine irgendwelche Auswirkungen, wenn ich jetzt diesen Apfel nicht gegessen hätte, dann hätte ich halt einen anderen Apfel gegessen.
Eben nicht. Du hast diesen Apfel gegessen und keinen anderen.
Warst du zu deinen Bauingenieurzeiten eigentlich auch schon Philosoph?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt Philosoph bin, aber ich glaube, das Gehen hat mich zum Philosophen gemacht, weil ich alleine gehe, okay, und einfach viele Gedanken im Kopf habe und mir keinen Gedanken verbiete. Ja?
Also ich wollte mich da jetzt nicht drüber lustig machen, keinesfalls, sondern ich denke, das ist genau der Punkt, dass du halt bei dem Gehen, ich habe dich mal gefragt, ob du Podcast hörst oder irgendwie Musik oder sowas, hast du gesagt, nein.
Tue ich nicht, nein, ja.
Genau, also du lässt dich ja nicht irgendwie ablenken. Ja. Dadurch hast du natürlich ewig viel Zeit zu überlegen.
Genau.
Und ich glaube, das ist im Prinzip auch das, was einen, glaube ich, im Ende zufrieden macht, weil man diesen Gedanken auf freien Lauf lassen kann und nicht sich mit tausend Sachen irgendwie ablenkt den ganzen Tag.
Ja, weißt, der Horizont ist so weit, vor allem in der Sahara. Ja?
Klar.
Und genauso weit fliegen die Gedanken auch.
Aber da komme ich genau jetzt auch auf den Punkt, der mich brennend interessieren würde. Ja. Du stehst heute Morgen, wir sind in der Sahara, ne? Also du bist in der Sahara. Es geht 40 Kilometer geradeaus bis zum nächsten Restaurant, ist es halt soweit. Ne? So, jetzt schießt du dann morgens aus, schießt deine Schuhe an, packst das Zelt zusammen. Es ist schon wahrscheinlich brutal windig. Oder der Wind kommt erst noch, aber er kommt auf jeden Fall. Wie motivierst du dich, dass du jetzt diese 40 Kilometer am Stück läufst?
Ich teile es auf in Machbarkeiten. Ja? Ich kann ohne Probleme und ohne langsam zu werden circa 15 Kilometer gehen. Ja?
Mhm.
Und sollte ich vorher müde sein, dann halte ich die 15 dennoch, weil ich es so aufgeteilt habe. Ich muss mich an meinen Plan halten, den ich am Vormittag mache. Und dann sind die 40 Kilometer, pardon, genauso weit wie 90 Kilometer oder 20 Kilometer. Im Kopf, das Gehen findet nicht im Körper statt. Das Gehen findet im Kopf statt. Ist es richtig geordnet, kommt man an. Hat man 40 Kilometer und man denkt sich, oh Mann, es sind noch 39. Und wenn man 39 Kilometer gegangen ist, denkt man, boah, es sind immer noch 38. Und man schaut andauernd auf die Kilometer und 37. Das ist so viel, dass der Kopf es irgendwann einmal nicht aushält und sagt, ich brauche das nicht, ich mache jetzt Schluss. Bei Kilometer 10, 15, 20. Ja. Ich denke mir, 15 Kilometer sind machbar, ja, und ich gehe. Und wenn die Strecke gerade eine ewige Gerade ist und es gibt keine Ablenkung, dann verschwinde ich mit den Gedanken. Ich lasse meinen Körper laufen und gebe ihm einen Rhythmus, ja, mit den Stöcken, mit dem Klicken der Stöcke, tak, 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 immer im selben Rhythmus. Und stell mir eine Aufgabe im Kopf. Beispielsweise, meine Lieblingsgeschichte früher war, ich finde Mafiageld auf der Straße. Und die Aufgabe ist, dieses Geld außer Landes zu bringen. Ja, aber die Mafia ist hinter mir her. Und ich erlaube mir kein Ausweichen im Gedanken. Das heißt, ich sage und die kommen mir entgegen, ja, und die sehen mich. Wie weiche ich aus? Ja, wie rette ich das Geld ohne umgebracht zu werden? Ja. Und wenn man so ins Detail hineingeht, oder wenn ich so ins Detail hineingehe, dann bin ich in meinen Gedanken, in meine Geschichte so verschmolzen, dass ich kaum aufwache aus meinem Trance, aus diesem Tack, 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 Tack und den Gedanken dahinter.
Interessant. Ja?
Und irgendwann einmal weckt mich vielleicht ein vorbeifahrender LKW, der ganz eng vorbeigefahren ist oder so, auf. Und ich schaue auf die Uhr und das ist möglicherweise eine Stunde, anderthalb Stunden vergangen. Anderthalb Stunden bedeuten für mich ungefähr 7,5 Kilometer. 8 Kilometer.
Ist das auch der Grund, dass du den Verkehr tolerieren kannst? Weil du in deinen Gedanken so versunken bist, dass du gar nicht mitkriegst, dass die LKWs nur so um dich rumdonnern?
Ich habe die Angst verloren. Ich gehe nicht gegen den Verkehr, ich gehe mit dem Verkehr.
Nee, ich meine jetzt nicht die Angst. Also mich nervt der Verkehr wegen der Lautstärke.
Ah, okay. Nein, der Verkehr nervt mich mit seiner Lautstärke nicht. Weil ich mit den Gedanken verschwinden kann. Mich nerven andere Geräusche.
Was nervt dich?
Das Klopfen am Nachbartisch, wenn jemand in seinem Handy spielt und der bekommt Messages mit diesen Nachrichtssounds. Wie heißt das? Alarm. Diese Alarmdinge aus dem Handy. Oder wenn die Tastatur, der Ton der Tastatur eingeschaltet ist.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Zack, zack.
Ja, da flippe ich sofort aus.
Jetzt warst du ja früher Bauingenieur, ne?
Ja.
Du hattest da, glaube ich, auch einen richtig guten Posten.
Ja, ich war General Manager Middle East für eine österreichische Firma in Dubai.
Genau. Also du hattest ja schon vom Kopf her, bist du ja da ausgelastet gewesen, ne?
Ja.
Da wurde ja richtig was von dir verlangt.
Ja.
Jetzt ist es ja so, du hast zwar gerade erzählt, dass du dir dann Geschichten ausdenkst und so, aber der Druck ist nicht da und auch die Abgabefristen sind nicht da. Also ob du diese Geschichte am Ende des Tages jetzt fertig hast oder nicht, spielt ja eigentlich keine Rolle, weil die kennst ja eh nur du, ne?
Ach ja.
Die Frage ist jetzt, ist es manchmal nicht doch vielleicht ein bisschen zu wenig, dass man jetzt von diesem einen Extrem Leben in das andere geht, indem man jetzt sagt, ja, aber man will doch irgendwie auch noch so ein bisschen seinen Kopf anstrengen. Also.
Ich strenge ja meinen Kopf an.
Mit den Geschichten.
Ich kalkuliere die ganze Zeit und die Geschichten. Und ich kalkuliere die ganze Zeit. Ja, wenn ich in irgendeine Stadt komme oder so etwas ähnliches, ich kenne die ganze Geschichte von
Italien,
die historische Geschichte von den Ländern, von beispielsweise, ja, von den Ländereien, durch denen ich gegangen, okay, bin. Ja, früher hatte ich einen Abgabetermin, heute habe ich auch einen Abgabetermin. Ich muss meine 40 Kilometer abliefern.
Und wo holst du dir dann die Informationen jetzt, wenn du jetzt sagst, also du hörst keine Podcast, du hörst keine, also irgendwelche Hörbücher.
Ich habe eine Freundin, manchmal telefonieren wir und sie liest mir vor, ich bitte sie, mir vorzulesen. Ja. Beziehungsweise ich setze mich dann irgendwo hin, wenn ich Zeit habe, und lies über die Gegend, durch der ich spazieren gehe.
Ja, das macht Sinn.
Wenn ich nicht gehe, in den Pausen, in der Nacht.
Jetzt warst du ja vor kurzem in der Westsahara und du bist ja überzeugter Solo-Wanderer. Jetzt hast du da einen, ja, Marokkaner getroffen, der hatte einen Karren, wo er, ich glaube, vor sich hergeschoben hat, mhm, oder hinter sich hergezogen, das weiß ich jetzt nicht.
Geschoben?
Genau, der war Marokkaner. Und soweit, ja, ich weiß, ist ja jetzt auch aus deiner Sicht heraus vielleicht das gar nicht so einfach gewesen, dass man jetzt den Weg so gemeinsam startet am Tag oder auch, ich weiß gar nicht, wie lange ihr zusammen wart, eine Woche oder zwei. Hatte der denn auch die gleiche Philosophie, dass er sagt, okay, also wir machen heute 40 Kilometer, weil in dem Fall war das wahrscheinlich einfach, weil das Restaurant oder der, was da nicht, die Kneipe oder die Tanke, die war halt in einer gewissen Distanz. Man musste das ja sowieso machen, ja. Also habt ihr wahrscheinlich am Tag automatisch das gleiche Ziel gehabt.
Wir mussten viele Kilometer machen, damit wir nicht so lange ohne Wasser und, genau, ohne Essen auskommen müssen. Und du bist diese Strecke gefahren, ja, und das sind, glaube ich, alle 60 Kilometer oder so, gab es eine Möglichkeit, wo man
auftanken konnte.
Lebensmittel aufnehmen, genau.
Ja.
Und also mussten wir gehen. Er konnte gehen. Ja, er ist jung, er ist halb so jung wie ich.
Ah, ich wusste nicht, dass er so ein junger Kerl war.
Mhm. Ja, er war, ich glaube, er war 32 oder so.
Ja.
Wir gingen nur 6 Tage miteinander. Ich habe ihn dann verlassen und bin weitergegangen. Tatsächlich ging es darum, als ich mich entschieden habe, mit ihm zu gehen, es gab Schlechtwettertage und die Distanzen waren zu groß und ich konnte nicht so viel Wasser mitnehmen.
Und er hatte den Karren.
Und er hatte den Karren und ich fragte ihn, ob er mein Wasser tragen würde und er sagte ja. Und so gingen wir gemeinsam. Wir sind nicht Schulter an Schulter gegangen, sondern es war immer eine, weiß ich nicht, eine Sichtdistanz zwischen uns. Und entweder war er vor mir oder ich bin vor ihm gewesen. Wir haben uns abgewechselt und manchmal, vielleicht machten wir eine Pause oder zwei Pausen und dann saßen wir zusammen und haben etwas gequatscht, aber wir sind alleine gegangen. Ja, und haben gemeinsam dann übernachtet, klarerweise.
Und wie hat sich das angefühlt?
Für mich angebunden. Ich mag das nicht. Ich habe einen anderen Freund, der kommt mich hier und da begleiten, ein Belgier, mhm, bei dem, ich habe ihn kennengelernt durch das Couchsurfen. Und er heißt Gilles. Und mit Gilles verstehe ich mich sehr gut. Wenn ich irgendein verrücktes Ding hinsetze, dann kann er einen draufsetzen. Und ich weiß nicht, du kennst meine Fotos, ich mache verrückte Fotos und ich steige irgendwo drauf und lasse mich
richtig
hängen
gut
und
übrigens,
was weiß ich was, ja. Herzlichen Dank. Ja. und er kann noch einen draufsetzen. Ja, wenn er einen Verrückten hat bei sich, dann ist er noch verrückter. Und seltsamerweise sind zwischen uns, unseren Geburtstagen, nur 2 Tage. Das heißt, er hat am 4. Geburtstag und ich habe am 6. Geburtstag. Ja. Und wir verstehen uns blendend, aber er kommt halt nur einmal im Jahr oder gar nicht. So 5, 6, 7 Tage und dann fährt er wieder zurück. Und das ist mir manchmal schon zu lang. Und ich mag ihn unglaublich gern und ich rufe ihn an und frage ihn, wann er wiederkommt. Ja? weil ich ihn gerne mag, weil ich gerne mit ihm gehe. Aber ich kann das nicht auf lange Zeit.
Genau, also da kommt nämlich auch wieder eine Frage ins Spiel. Es ist ja so, im Prinzip kannst du ja immer, wenn dir irgendwas auf den Keks geht, wenn dir irgendjemand auf den Keks geht, dann sagst du, wisst ihr was, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich gehe jetzt weiter.
Genau.
Was du ja in dem, ich sage jetzt mal, normalen Leben, du kannst es ja nicht. Du kannst nicht zu deinem Chef jeden Tag sagen, ey, auf dich habe ich keinen Bock, ich gehe jetzt, ne? Oder zu deinem Kollegen, richtig, oder zu deinem Nachbarn. Die sind ja da. Du musst dich im Prinzip mit diesen Menschen auseinandersetzen, ob du das willst, mhm, oder nicht. So, du hast aber jetzt ja heute die Möglichkeit zu sagen, ey, tschüss, ja, danke fürs Gespräch, war toll mit euch, aber ich gehe jetzt.
Ja.
Wird man im Prinzip da irgendwann so ein bisschen komisch?
Nein, das ist nicht komisch. Das erscheint für die anderen komisch, die das nicht sagen können. Das ist, das Gehen alleine, das zentriert einen. Das heißt, dadurch, dass man Ziele erreicht, ja, selbstständig, ohne Hilfe anderer, das eigene Ego wird größer, die Sicherheit wird größer. Irgendwer sagte mal, wir sind die Summe unserer Ängste. Und wenn man länger alleine ist, werden diese Ängste kleiner.
Klar.
Ja, weil man alle Ängste begegnet.
So ist es.
Ja, und man löst sie alle auf, oder die meisten von ihnen löst man auf. Ich habe beispielsweise Höhenangst. Mhm. Ich habe eine furchtbare Höhenangst. Ja?
Ja.
Und ich weiß, wenn es irgendetwas Gefährliches am Weg gibt, dann bin ich es. Denn ich bringe mich in Situationen, aus denen ich nicht rauskommen kann. Und da ich Höhenangst bin, weiß ich, dass ich mich auf den Berg bringe. Ja, aber ich brauche einen festen Tritt. Ich muss meinen Schritt vertrauen. Also mache ich Fotos von mir, wo ich an der Kante einer Wand hinstelle. Ja, wenn ich dort stehe und das Foto sich auslöst, ich zittere vor Angst.
Echt?
Aber wenn ich, ja, klar, ich habe Adrenalin, ich habe Angst vor Höhen. Ja, und dann nehme ich das Handy in der Hand und betrachte mich selbst, wie ich da an dieser Kante stehe. Und denke mir, es geht.
Ja. Ja, man wächst an seinen Aufgaben.
Ganz richtig. Ich, nach 8 Jahren, ja, gehe ich jetzt zum Rand einer Wand, stelle mich dorthin, ja, kriege zwar Adrenalin, aber ich fange mich zum Zittern an.
Ja.
Ja. Weil ich das geübt habe. Und so ist diese Angst mehr oder weniger, sie ist nicht gestorben, aber ich kann sie kontrollieren. Dass mich die Tiefe nicht hinunterzieht, dass mich die Angst in der Wand, sollte ich eines Tages in einer Wand stecken bleiben, nicht erstarren lässt. Denn ich weiß, dass ich weiterkomme.
Ja.
Ja?
Ja, der größte Muskel ist der Kopf.
Genau. Und wenn du all diese Ängste verloren hast, ja, weißt du, bist nicht von einem Menschen abhängig. Ja, du sagst, okay, dann gehe ich. Ich kann auch alleine leben.
Richtig.
Gehab dich wohl, auf Wiedersehen, und ich gehe.
Und das ist so ein Wahnsinnsfreiheitsgefühl, wenn man nicht nach der Nase von jemand anders pfeifen muss, sondern dass man sagen kann, wisst ihr was, ich gehe jetzt.
Genau.
Ja.
Das ist Freiheit.
Genau, absolut. Ganz kurz noch in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns natürlich riesig. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes, egal ob einmalig oder Dauerauftrag. Und ja, jeder Beitrag hilft uns wirklich sehr, unsere Wanderung fortzusetzen. Ganz lieben herzlichen Dank dafür. Du bist ja mit einem Turban unterwegs. Also,
ja.
Du bist ja im Irak groß geworden. Du hast ja auch, dein Gesicht ist ein bisschen dunkler. Man sieht, du bist jetzt nicht Europäer. Du kommst jetzt irgendwo, ob es jetzt hier in Kroatien ist oder sonst irgendwo in Europa, ist ja jetzt mal egal. Was glaubst du denn, wie du auf andere Menschen wirkst? Wenn du da mit deinem Rucksack ankommst, mit deinen verschwitzten Klamotten und naja, so, ich sag jetzt mal, es werden ja bestimmt noch ein paar Leute denken, was ist denn das für eine?
Das ist mir alles egal. Ich denke gar nicht dran. Ich bin da, ich komme an, weiß ich nicht, setze mich in einem Café hin, bestelle einen Café. Wenn Sie mich so anschauen, wie Sie, Sie können mich anschauen, wie Sie wollen. Ich sehe es nicht. Es ändert nichts, ja. Ob ich stinke oder nicht, ich kann nicht aus dem raus, wie ich bin, ja. Aber wenn ich mit dem Turban herumlaufe, dann mache ich das tatsächlich nur, wenn ich gehe, wenn ich in Europa bin. Dann mache ich nur während des Gehen, komme ich in einem Kaffeehaus, nehme ich es ab.
Ach so.
Aus Respekt zu anderen. Ja, damit die anderen sich nicht kompromittiert fühlen. Ja, ich muss nicht unbedingt zum Löwen gehen und sagen, du stinkst aus dem Maul. Ich passe mich nicht an, sondern ich begradige die Situation. So, ich gebe ihnen zu verstehen, ich habe das Ding nur, weil es heiß ist. Ja, ich trage auch, wenn ich durch ein Land gehe, trage ich auch die Flagge des Landes an meinem Rucksack und nicht die eigene Flagge. Die hisse ich niemals. Ja, ich finde es respektlos, eine fremde Flagge mit einer fremden Flagge in einem Land durchzugehen. Und weil ich die anderen respektiere, respektieren mich vielleicht die meisten auch.
Also du glaubst, dass diese Flagge am Rucksack den ersten Eindruck positiv vermittelt?
Ich denke ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ich bin mal durch Spanien gegangen. Und zwar durch, ich glaube, Katalonia ist das mit Barcelona?
Mhm,
ist
ja.
das
Katalonien.
Katalonien. Mhm. Katalonien. Und ich hatte die spanische Flagge an der Brust. Ja. Drei Frauen, die gewandert waren, haben mich aufgehalten, drei ältere Frauen, und gaben mir zu verstehen, dass das nicht die katalonische Flagge ist. Ich soll sie abnehmen.
Ja.
Ja. Ich gab zu verstehen, dass ich sie nicht verstehen würde und bin weitergegangen. Und du musst dir vorstellen, die leben in Spanien. Wenn die hinausgehen, sind das Spanier.
Ja.
Sie tragen die spanische Flagge. Ja. Aber heißen es nicht willkommen, dass jemand die fremde Flagge hisst, denn sie sind Katalonier.
Das ist halt geschichtlich über eine ewig lange Zeit so gewachsen. Und ich glaube, wenn man in so einem Land nicht groß geworden ist und die Antennas nicht kennt, kann man es nicht nachvollziehen. Aber also ich kenne auch aus Deutschland, und mit Sicherheit ist das in Österreich auch so, lauter Leute, die extrem kleinkariert sind. Und ich bezeichne sowas als kleinkariert, weil sie es nicht anders kennen, weil sie so viel Wert drauf legen und ja im Prinzip die andere Welt, die du gesehen hast, nie erleben werden. Und gar nicht wissen, dass du ja auf sie zugekommen bist, indem du diese Flagge getragen hast, ja?
Ja, aber weißt du was? Ich bin froh, dass es solche Menschen gibt, denn das sind genau die Menschen, die meinen Weg ebnen. Die haben all die Straßen gemacht und die Wege, durch denen ich wandere. Und das sind die Leute, die Campingplätze haben oder die mir Wasser am Weg geben oder ihre Häuser gebaut haben
Klar.
dort und mir ein Bett geben und so weiter. Verstehst
ja.
du? So extrem sie mich nicht mögen wollen, weil ich die falsche Flagge gezeigt habe. Aber ich bin genau auf diese Leute, ich bin genau diesen Leuten dankbar, dass sie so sind, wie sie sind. Es ist verrückt.
Jetzt hast du ja im Prinzip bisher eigentlich alles extrem positiv dargestellt.
Ja.
Ich bin aber sicher, es gibt da draußen auch Dinge, die dich nerven, die dir fehlen, wo du denkst, oh ey, heute wäre es jetzt mal ganz nett, wenn ich das und das hätte, oder das nervt mich jeden Tag. Hast du bestimmt auch, oder?
Ja, mich nerven Ansammlungen von Menschen beispielsweise. Mhm. Die einzigen Ansammlungen von Menschen, die ich ertragen kann, sind ins Theater zu gehen oder ins Opernhaus oder so etwas Ähnliches. Da sind die Menschen leise. Mhm. Ja, aber Kaffeehäuser, speziell im Süden, das ist so unglaublich laut.
Vor allem die Italiener.
Die Marokkaner, eigentlich überall. Die Spanier sind unglaublich. Ich habe mal eine Frau in Marokko zugehört, wie sie mit ihren Kindern geschimpft hat und hat ihnen gesagt, hört auf zu schreien, ihr seid keine Spanier. Marokkaner. Ja.
War das denn früher auch schon so, dass du so diese Menschenmassen eher gemieden hast oder ist das jetzt erst durch diese
Wanderei? Nein, ich habe gerne drin gebadet. Das ist durch das Wandern gekommen. Und es kommt, glaube ich, auch mit dem Alter. Wenn man älter wird, dann braucht man etwas mehr Ruhe. Darf nicht vergessen, ich bin 61.
Ja, mir geht das schon lange auf den Keks, ja. Und ich bin ja ein paar Jahre jünger als du.
Ja.
Ja.
Also das ertrage ich nicht. Ich ertrage es nicht, wenn man mir den Weg versperrt. Und ich ertrage es nicht, wenn man unhöflich ist.
Ja.
Ja.
Das hast du ja wahrscheinlich dadurch, dass du im Irak groß geworden bist und auch die Gastfreundschaft ja von klein auf ja mitbekommen hast, wie das halt so in dem arabischen Raum so funktioniert. Das ist ja in Europa eine völlig andere Welt. Ich denke, dadurch hast du da einen ganz anderen Bezug auch zu Menschen und gehst auf die ganz anders ein, als wie jetzt, wenn du halt in Österreich oder in Deutschland geboren worden bist und das ja gar nicht anders kennst, oder? Weil du jetzt gerade darauf angespielt hast, dass die Unhöflichkeit halt nicht, dass du das nicht magst, ja?
Weißt, auch wenn ich in Europa aufgewachsen wäre, dann würde ich über die Großzügigkeit des Orients staunen. Ja?
Ja.
Weil ich so etwas nicht kenne. Und wer im Orient geboren, nee, ich bin nicht dort geboren, ich bin dort aufgewachsen, wer in diese Großzügigkeit und diese Gastfreundschaft aufwächst und plötzlich eine nicht die magere Gastfreundschaft, die prange ich nicht an, sondern die Unhöflichkeit. Ja. Rassismus. Das ist unglaublich. Ja, ich verurteile dich nur, weil du ein Turban auf hast. Als Beispiel. Ja, das ist unglaublich. Goran, mein Gastgeber erzählte mir heute, als er zurückgeflogen ist zur Covid-Zeit und er musste über Bosnien und ist dann von Bosnien, also er ist nach Bosnien geflogen und er musste von Bosnien nach Kroatien und kurz vor Dubrovnik wurde er überfallen. Und er dachte, die ihn überfallen haben, das sind Refugees.
Mhm.
Ja. Und dann hörte er, dass sie Kroatisch miteinander sprechen und dann sprach er Kroatisch. Und als er Kroatisch gesprochen haben, haben sie sich entschuldigt und ihm die Sachen zurückgegeben. Und er verstand, es sind Zigeuner. Ja? Nichts gegen Zigeuner. Ja? Der Zigeuner war ihre dunkle Haut, deswegen dachte er, es sind Refugees. Ja? Und dann ging er verwundert und er war in irgendeinem Gasthaus und er erzählte die Geschichte und der Mann, der diese Geschichte gehört hat, sagte zu ihm, hast du schon mal gesehen, wie du aussiehst? Und er sagte, ich habe dann tatsächlich auf mich herabgeblickt und ich habe gesehen, meine Hose war zerrissen von der langen Reise, mein T-Shirt war ausgeblichen, ich war brauner im Gesicht und ich hatte mein Turban als Schal, weil ich keine Maske hatte, um den Hals mehr oder weniger, also um den Hals als Schal gebunden. Und das sind 2,5 Meter blauer Schal. Ja, du kennst diese Schals von Marokko. Ja. Und er sagte, ja, tatsächlich, ich habe ausgesehen wie ein Flüchtling. Und die mich überfallen haben, das sind Kroaten, denn die Flüchtlinge, die nach Kroatien gekommen sind, wenn man sie überfallen hat, konnten sie nicht zur Polizei gehen und der Polizei sagen eine Anzeige abgeben. Ja, denn man hat diese Anzeige gar nicht aufgenommen. Ja? So, wenn ich auf der Straße gehe und da sind ein paar Menschen, die mich beobachten und unsere Blicke kreuzen sich. Ja, ist es aus Höflichkeit, Hallo zu sagen? Das ist so wie, du gehst am Berg rauf, bei uns in Österreich, wenn du auf den Berg rauf gehst, ja, und jemand begegnest, sagt, grüß Gott, ja. Und wenn sich Blicke kreuzen, dann sagst, Hallo. Ja. Und die haben nicht geantwortet. Und ich dachte, sie haben mich nicht gesehen. Und ich kam noch näher. Und dann kreuzten sich unsere Blicke noch einmal. Und ich sagte, Hallo, und hob den Arm und ließ ihn lange oben. Und ich habe gesehen, dass sie mich sehen und sie haben nicht zurückgegrüßt. Und dann bin ich zu ihnen hin und habe gefragt, warum sie nicht zurückgrüßen.
Das ist cool.
Und sie sagten original, wir grüßen nicht jeden.
Wow.
So etwas Unhöfliches, ja?
Ja.
Ist für mich als Wanderer, ich brauche gar nichts, ich brauche von niemandem irgendetwas, ich gehe da nur vorbei. Ja, und dann bekomme ich so eine unglaubliche Unhöflichkeit. Ja, das ist.
Also ärgerst du dich doch.
Also ich spreche von dem Land. Ich will es jetzt nicht nennen. Ja, unglaublich. Ja, ich will dieses Land jetzt nicht nennen, aber es ist eines der unhöflichsten Länder, die ich jemals kennengelernt habe oder durchquert habe. Und das war nicht nur einmal am Tag, das war 10-mal am Tag. Minimum. Und eine gute Tat auf der anderen Seite. Ja? Weil das Volk so ist. Und die Schönheit eines Landes sind nicht seine Berge und seine Flüsse und seine Meere.
Sondern die Menschen.
Nein, es sind die Menschen.
Auf jeden Fall.
Ja? Und das hast du mal auch auf einer Insel erlebt. Ja? Und du bist von dieser Insel weggegangen, weil die Menschen so unhöflich waren.
Jetzt musst du mir kurz helfen. Welche Insel?
Ich will den Namen nicht nennen, sonst kennt man
so,
auch das Land.
Ja, ja, genau.
Du warst auf dieser Insel unlängst.
Auch was du rausläufst.
Ja.
Ja, also ich kann das auch überhaupt nicht ausstehen, wenn ich in einen Laden gehe und ich sage Hallo oder in den Café und ich sage Hallo und es sagt kein Mensch Hallo zurück. Dann denke ich, sag mal, wo kommt ihr eigentlich alle her, ja? Mir tut es weh. Deshalb habe ich ja vorhin, als du gesagt hast, ja, dir ist das egal, du ignorierst es, wenn die Frauen mich an der Kasse von oben bis unten abscannen, so nach dem Motto, was ist denn das für eine? Ja?
Mhm.
Also du kommst dir ja im Prinzip schon vor wie so ein Penner oder eine Pennerin in dem Fall. Und ja und ich fühle mich da nicht wohl, weil ich denke, Mensch, ich habe doch zu dir Hallo gesagt, ich bin doch freundlich zu dir, guck mal, ich lach dir doch zu. Warum behandelst du mich so schlecht, ja? Ich habe da Probleme damit. Und deshalb klingt es aber ja jetzt schon auch ein bisschen anders von dir jetzt, dann doch, dass dich das halt doch auch nervt.
Natürlich ärgert mich das. Unglaublich. Unglaublich, weil es unmenschlich ist.
Ja, und wir können halt aber, wir müssen uns eines im Klaren sein, wir gehören zur Gesellschaft nicht mehr dazu.
Aber deswegen muss ich nicht unhöflich sein.
Nein, das weiß ich, aber so werden wir halt teilweise behandelt.
Genau. Das Problem ist, weißt, ich habe mich immer früher gefragt, wieso leben so viele Penner auf der Straße in den Großstädten?
Mhm.
Ja, das sind eigentlich nur eine Handvoll, ja, oder zwei. Lass sie 30 sein. Man kennt sie, ja. Und sie sind immer am selben Platz und sie trinken dort ihre Biere und dann sind sie irgendwann mal besoffen und dann kommt die Nacht und dann gehen sie irgendwo hin schlafen auf irgendeiner Bank.
Ja.
Man kann diese 40 Leute als Stadt, ja, es sich leisten, ja, irgendwo ein Haus zu bauen, sich ein Haus zu mieten und die dort unterzubringen und sie zu resozialisieren. Ja. Das tut die Stadt aber nicht. Die Frage stellt sich, warum? Weil die wichtig sind in einer Stadt, damit die anderen mit ihren Kindern, wenn die vorbeigehen an die Penner, zu ihren Kindern sagen können, schau, und wenn du nichts lernst, dann wird das aus dir. Das ist das schlechte Beispiel, das auf der Straße lebt. Ja, du zeigst es deinem Kind, damit dein Kind brav ist und das macht, was du gerne hättest, nämlich zur Schule gehen, brav sein und irgendwann einmal einen Job finden und arbeiten geht. Es hat alles einen Sinn, wenn wir es von der richtigen Seite betrachten.
Hast du manchmal das Gefühl, dass du in gewissen Situationen komisch im Vergleich zu oder anders im Vergleich zu anderen Leuten dich verhältst? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem habe ich mit einem Kumpel von mir telefoniert und ich habe ihm halt auch gesagt, naja, also so richtig freundlich sind die Leute nicht, ja, und ich glaube schon, ich habe ja jetzt auch noch einen Hund, dann ist man noch mehr ein Obdachloser, ja. Ich glaube schon, dass die Leute denken, dass wir Penner sind. Und dann meint er so zu mir, ja, sitzt du denn immer noch auf der Straße? Weil ich sitze halt immer auf dem Boden. Also ich mag es nicht, auf Stühlen zu sitzen, ja. Und habe ich gesagt, ja, natürlich, ich kaufe irgendwas im Supermarkt ein und dann müssen wir ja irgendwo sitzen, ja. Dann setze ich mich halt auf die Straße. Ich meine, irgendwo müssen wir ja sitzen, ja. Und dann sagt er so, ja, und dann wunderst du dich, dass die Leute denken, du bist obdachlos. Und das ist das, was ich jetzt gerade damit meine, ja. Mir selber fällt das ja gar nicht mehr auf, weil für mich ist das ja das Normalste von der Welt.
Ja, ich setze mich nicht auf der Straße. Ich esse niemals irgendwo draußen.
Gut, weil du halt nicht selber kochst.
Nein, also würde ich selber kochen, dann hätte ich mein Zelt und ich wäre irgendwo im Wald. Ja, oder irgendwo hinter einem Berg oder so etwas. Wenn ich esse. Mein Zelt sieht man kaum.
Gut, aber du gehst ja jetzt auch, wenn du irgendwo im Supermarkt mal was einkaufst, dann isst du jedes Jahr auch irgendwo.
Nein.
Ach so.
Nein, ich esse nur einmal am Tag. Wenn ich esse, wenn ich Hunger habe, ja, und am Tag essen muss, dann esse ich im Stehen. Ich setze mich nirgendwo hin mit meinem Rucksack, außer an einem Tisch in einem Kaffeehaus und esse was.
Gut, aber es gibt doch bestimmt auch andere Sachen, wo du jetzt auch schon gemerkt hast, das kommt irgendwie nicht so gut an.
Manchmal gehe ich direkt zum Kellner und bestelle beim Kellner, ohne mich hinzusetzen und zu warten. Und das haben die nicht so gern. Das habe ich verloren, ja. So, ich setze mich auf den Tisch und warte, bis der Kellner kommt, ja. Und ich muss mich da immer an die Hand nehmen, um mich daran zu erinnern, dass es so ist. Und wenn sie komisch zu mir werden, dann verstehe ich es, ja. Aber zu mir sind sie diesbezüglich nie komisch. Man hat mich nie als, oder ich habe mich nie als Penner zu erkennen gegeben. Ich habe nie das gemacht, was wenn ich das Wort Penner in den Mund nehmen darf, ja, oder Obdachloser. Ich habe mich nie auf der Straße hingesetzt in irgendeine Stadt und sah so aus. Ich bin ein Wanderer.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, und wenn ich gehe, dann bin ich ein Wanderer und ich gebe mich als Wanderer zu erkennen.
Ja.
Ja, und ich neige niemanden gegenüber mein Haupt.
Jetzt schauen wir nochmal zurück auf das Nordkap vor 8 Jahren.
Ja.
Wenn du dir selber zu der damaligen Zeit aus der heutigen Sicht heraus was zurufen könntest, was würdest du heute zu deinem damaligen Ich sagen?
Alter, bereit dich besser vor. Weißt, als ich losgegangen bin, als ich das erste Mal losgegangen bin von Graz nach Santiago beziehungsweise nach Finisterre, bin ich jeden Tag in eine Unterkunft gewesen und ich hatte kein Zelt bei mir. Als ich von Graz nach Mekka gegangen bin, hatte ich mir ein Zelt für den Notfall gekauft und ich habe tatsächlich mein Zelt über 7000 Kilometer getragen, ohne ihn auch nur einmal aufgestellt zu haben. Und ich habe nach 8670 Kilometer das Zelt nur dreimal benutzt. Als ich diese Tour vorhatte, hatte ich bin es gewohnt, in irgendeinem Zimmer, also in irgendeinem Raum zu übernachten. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich doch ein Zelt kaufen. Und das Zelt ist tatsächlich 2 Tage, bevor ich abgeflogen bin, angekommen. Und das Zelt habe ich gleich in der zweiten Nacht aufstellen müssen, weil es keine Hütte gab und es gab gar nichts, wo ich war. Ja, nach 39 Kilometern und ich war wirklich müde. Und ich musste mein Zelt bei minus 3 Grad im Wind aufstellen und dabei die Instruktion zu lesen, wie man das Zelt aufstellt.
Aha.
Ja. Und ich habe so lange gebraucht, dass ich komplett ausgekühlt war. Und komplett ausgekühlt in das Schlafsack hinein zu schlüpfen, das eigentlich nicht dazu geeignet war, denn meine Ausrüstung war eigentlich eher für Frühjahr gedacht. Aber in Norwegen gibt es dieses Frühjahr nicht, sondern es war Winter im Ende April immer noch. Ja, und mein Schlafsack war, ich glaube, Komfortzone lag bei 2 plus oder so. Komfortzone. Und es hatte aber minus 3 Grad. Und als ich hineingeschlupft war, habe ich gezittert und ich bekam dieses Zittern nicht weg. Ich habe die ganze Nacht gezittert. Also das nächste Mal besser vorbereiten. Heute geht's automatisch. Ich weiß nicht, ich denke gar nicht mehr nach, wenn ich meinen Rucksack packe. Ja, ich weiß, was hineinkommt.
Klar,
das
ja.
ist mein Alltag. Aber damals war es anders. Also auf jeden Fall besser vorbereiten, besser informieren.
Ja, gut, aber das lernt man ja alles unterwegs, ne? Wie du ja auch gelernt hast.
Ja, es war beinahe tödlich.
Ja, okay.
Denn in der zweiten Nacht musste ich auch im Zelt schlafen und es hatte geschneit. Und ich war drei Tage und zwei Nächte draußen. Und ich konnte mich nicht richtig aufwärmen, außer beim Gehen. Und das Essen, das ich bei mir hatte, das war auch nicht das Richtige. Ich hatte dieses seltsame Vollkornbrot gehabt, Pumpernickel oder so.
Pumpernickel, ja.
Und ich hatte Hartwurst mit. Und wenn ich, weiß ich, musste, also es war eiskalt und die Wurst war, glaube ich, auch halb eingefroren und sie ist sowieso hart. Ja, die Energie, die ich verbraucht habe beim Kauen, ja, war die Energie, die ich von der Wurst bekommen habe. Und ich glaube, ich habe mehr Energie verbraucht beim Essen als das, was ich zugeführt habe. Und als ich weggegangen war, traf ich zufällig zwei Italiener, die am Fahrrad aus dem Ostertal kamen. Und die wollten nach Nordkap. Und ich war, weiß ich, gerade 60 oder 70 Kilometer von Nordkap entfernt. Und die gaben mir Gatorade und Banane und Schokolade und ich bin so richtig gesund geworden, ja. Und habe gedacht, wow, so viel Energie, das ist voll cool. Und bin weitergegangen. Und irgendwann einmal, nach circa 20 Kilometer, hat ein Auto angehalten. Neben mir. Ein Typ ist ausgestiegen, hat mich an die Schulter gepackt und hat mich hinten auf die Rückbank geschmissen und ist mit mir weggefahren. Und wir kamen irgendwann einmal irgendwo an und er sprach mit einem Typen und der Typ nahm mich am Arm, brachte mich in ein Zimmer und zog mich komplett aus und stellte mich unter die Dusche. Am nächsten Tag wachte ich auf. Ja, das war mein vierter Tag in Norwegen. Und dann brachte mich der Typ am nächsten Tag zurück zu der Punkt, wo der andere mich aufgenommen hatte. Und ich bin weitergegangen. Nach ungefähr 4 Tagen in Alta war ich in einer Pizzeria. Und da kam mir ein Typ mit einem riesen Lächeln im Gesicht und sagt, erkennst du mich? Sag ich, nein, keine Ahnung, wer bist du? Und er sagte, ich bin der Typ, der dich im Auto mitgenommen hat. Und ich sage, komm her und erzähl mir die Geschichte. Und er sagte, ich bin an dir vorbeigefahren und habe gedacht, du bist betrunken, so wie du gegangen bist. Aber als ich in deiner Nähe war, habe ich gesehen, du trägst einen Rucksack, du hast Stöcke in der Hand und ich wusste, du bist ein Wanderer, der keine Ahnung hat. Also bin ich umgedreht und bin zu dir gefahren und bin ausgestiegen, habe dich angesprochen. Und du hast mich nicht einmal gesehen. Du hast nicht reagiert auf mich. Und ich wusste, wenn du noch 2 Stunden gehst, dann bist du tot. Dann bist du erfroren. Bist weg. Also, für all die Zuhörer, die gerade mir zuhören, wer irgendjemanden vorhat, sich selbst umzubringen, am schönsten ist es, wenn man erfriert. Man merkt nichts. Es tut nicht weh.
Aber Hitze ist jetzt auch nicht, also 58 Grad ist jetzt auch nicht gerade super, ne?
Na, es ist nicht, keineswegs.
Ja.
Das ist noch schlimmer, glaube ich.
Wer weiß nicht, welcher Tod schneller eintritt.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Überhitzen ist nicht lustig, glaube ich. Man nee, fängt da, glaube ich, da zum Halluzinieren an.
Ja, auf jeden Fall, klar. Hm. Ja. Jetzt habe ich noch eine abschließende Sache. Ich weiß ja, dass du Solo-Wanderer bist, ne?
Ja.
Aber es ist jetzt halt, stell dir das vor, ja. Du kannst mit einer Person einen Tag lang, wer auch immer diese Person sein mag, also die kann aus der Geschichte heraus, also schon lange tot sein oder heute noch lebend sein. Egal wer es ist, mit wem würdest du einen Tag lang mal spazieren gehen?
Mit mir?
Da muss noch halt noch jemand anders dabei sein.
Nein. Wenn du meinst, ob ich irgendjemanden, weiß ich nicht, irgendeine Persönlichkeit gerne kennenlernen würde.
Wer
oder
auch immer.
Mit der das ich einen Tag verbringen würde. Nein. Ich hätte dann niemanden. Also gehend nicht. Wenn ich wüsste, heute ist mein letzter Tag, dann würde ich vielleicht gerne mit meiner Freundin den letzten Tag verbringen. Ja. Aber wenn es gehen würde, von A nach B, und dass jemand mitgeht, dann möchte ich definitiv nicht, dass irgendjemand mitgeht. Ich bin gerne mit mir alleine und das ist, ich glaube, ich führe da die schönsten Gespräche.
Gut. Ali, das war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir.
Ich danke dir, liebe Heike.
Ich wünsche dir immer ganz viele tolle Erlebnisse. Pass auf dich auf und ich denke, wir sprechen uns wieder.
Das hoffe ich sehr.
Also ich hinterlasse das natürlich auch in den Shownotes, aber wo kann man denn mehr über dich erfahren?
Unter meinem Namen, und ich glaube, das solltest du schreiben, findet man mich auf Instagram und auf Facebook. Und inzwischen bearbeite ich vielleicht auch noch, gerade erst schlecht, aber ich versuche auf YouTube meinen Kanal zu aktivieren.
Ach komm, ja.
Und habe zwar ein Video reingestellt, einfach nur so irgendwie zusammengewürfelt, weil ich mich noch mit der Technik nicht auskenne. Aber es gibt mein Video über 600 Kilometer Westsahara ist bereits drinnen. Ja.
Ui.
Es sind einfach nur kurze Videos, die aneinander gehängt werden. Vielleicht ist es zu langweilig, weil ich habe es mir selber nicht angeschaut. Ja. Mein Name ist Thaher Abud. Ja.
Mhm. Ja, ich setze das in die Shownotes, das wird jeder finden.
Vielen Dank. Aber wenn ich mir tatsächlich etwas wünschen dürfte, dann würde ich dich gerne kennenlernen persönlich. Wir kennen uns schon so lange. Wir telefonieren schon so lange miteinander.
Ja.
Ja. Und vorher geschrieben, aber wir haben uns nie gesehen. Das würde ich definitiv gerne mal machen.
Ja, ich ja auch. Aber irgendwann werden wir uns bestimmt mal über den Weg laufen. Da bin ich mir fast sicher.
Schön.
Ja, also ich würde mich riesig freuen.
Ich mich auch.
In diesem Sinne, wir sehen uns.
Machen wir. Danke dir, lieber Heike.
Pass auf dich auf, ne?
Du auch auf dich.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's für diese Folge von Rucksack und Curry. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal auf staubigen Trails, bei spannenden Begegnungen und großen Abenteuern.